Ich darf Sie und euch alle recht herzlich begrüßen zu dieser nunmehr sechsten Stunde in dieser Einheit zum Thema Priestertum in der Bibel. Wir hatten in der ersten Stunde geschaut auf das Priestertum Melchisedeks, in der zweiten Stunde dann auf das Priestertum von Aaron. In der dritten Stunde haben wir auf Samuel geblickt, halt, der gar kein Priester war, aber priesterliche Funktion übernommen hatte, haben dann auf den Jojada geguckt. Dann haben wir in der letzten Stunde das Alte Testament verlassen mit dem Priestertum und haben geschaut auf Hananias und Kaiphas, diese beiden verbrecherischen Priester, die sich da gegen Gott und gegen Jesus gestellt haben, und wollen heute in der sechsten Stunde, vielleicht der Höhepunkt dieser Einheit, was das Priestertum angeht, oder natürlich der Höhepunkt, halt gucken auf das Priestertum Jesu, das was er innehat, und einen besonderen Blick da auf das Hohepriesteramt werfen halt. Das wollen wir heute noch einmal vertiefen. Mein Hinweis immer wieder für die Geschwister im Internet, wenn ihr diese Skripte gerne zugeschickt haben wollt, einfach kurze Nachricht ans Büro schicken, da kann man sie sowohl per E-Mail, aber auch postalisch von Frau Gessler zugesandt bekommen. Ja, es soll um das Priestertum Jesu gehen, in besonderer Weise um das Hohepriesteramt und Funktion des Hohepriesters war, da werden wir gleich noch kommen, unter anderem den Segen auf das Volk zu legen. Und damit möchte ich einsteigen, halt, dass eben Jesus eben auch segnet. Das ist Teil seiner priesterlichen Sendung, seiner priesterlichen Funktion. Und ich habe uns als Andachtstext vier Verse aus dem Lukas-Evangelium mitgebracht, Schluss des Lukas-Evangeliums, der Himmelfahrtstext, die Himmelfahrtserzählung, so wie sie dort im Evangelium aufgezeichnet ist. Da heißt es im Kapitel 24, er, also Jesus, führte sie hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf sie und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Amen. Wir wollen kurz stille werden und beten. Ja, lieber Herr Heiland, wenn wir uns jetzt in dieser Stunde beschäftigen mit deinem Priester, mit deinem Hohepriesteramt, das du inne hast, Herr, so wollen wir dich bitten, Herr, dass du uns das noch einmal neu vor Augen stellst, was das bedeutet, Herr. Und wir wollen dich bitten jetzt für die gesamte Bibelstunde, aber eben auch für die Andacht über diese Texte, über diese Verse aus dem Lukas-Evangelium von deiner Himmelfahrt und deiner Segnung, dass du sie an uns allen segnen wollest. Ich möchte dich bitten, dass du zu einem jeden Einzelnen sprichst, in der Andacht, aber auch in der Bibelstunde. Und das wird nur dann geschehen und gelingen, wenn du uns deinen Segen schenkst für diese Stunde unter deinem Wort und für diese Andacht. Und darum wollen wir dich bitten, Herr, du mögest uns deinen Geist schenken, du mögest das Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen segnen. Amen. Ja, um diesen Segen, um den ich gerade gebeten habe, auch für die Andacht und für die Bibelstunde, soll es gehen, um den Segen des Herrn Jesus Christus. Und ich möchte drei Punkte uns sagen aus diesem Himmelfahrtsgeschehen. Erstens, dass Jesus die Gemeinde zum Segen führt. Zweitens, dass er die Gemeinde segnet. Und drittens, dass die gesegnete Gemeinde dann den Herrn Jesus anbetet. Das erste ist, der Herr Jesus führt die Gemeinde zum Segen. Da beginnt dieser Abschnitt im Lukas-Evangelium, dass es da heißt, er führte sie hinaus bis nach Bethanien. Also er führt die Gemeinde zum Segen. Das heißt, die Gemeinde damals eben, die Jünger, die damals da gewesen sind, vermutlich auch die Frauen, die mit ihnen gezogen sind, er führt sie. Und das ist das Wichtige, dass Gott führt. Er führt zum Segen. Das ist eine Grundeigenschaft des lebendigen Gottes. Es ist übrigens nicht umsonst, dass er nach Bethanien geht. Also ist immer eine Frage in der Bibel, sage ich immer wieder, wenn ihr Bibeltexte lest, hinterfragt immer, warum? Warum an diesen Ort? Das sind keine Zufälle. Wir reden jetzt nicht irgendwie, wie wir in Urlaub fahren, da fährst du an diesen, jenen, welchen Ort, weil du irgendwas im Reiseführer gelesen hast, aber das machst du so heraus. Aber in der Bibel gibt es keine Zufälle. Warum führt er von Jerusalem nach Bethanien, um sie dort zu segnen? Warum fährt er da in den Himmel? Da kann man drüber spekulieren und erzählen, ja gut, da haben dann Lazarus und seine beiden Schwestern, Maria und Martha, aber das ist es nicht. Die Lösung liegt in der Bedeutung von Bethanien. Bethanien heißt Haus der Bedürftigen. Haus der Bedürftigen. Und die Gemeinde, die Jünger Jesu brauchen, bedürfen des Segens. Wir sind des Segens bedürftig. Also das ist eben jetzt nicht nur der Ort Bethanien, damals eben unweit von Jerusalem. Es ist eben eine tiefe theologische Aussage. Wir müssen als diejenigen, die des Segens bedürfen, weil wir natürlich Sünder sind, weil wir fehlende Menschen sind, vom Herrn zum Segen geführt werden. Er führt die Gemeinde zum Segen. Also nicht nur zum tatsächlichen Segnen, also zu dieser Segenshandlung, sondern eben auch, dass wir ein gesegnetes Leben führen. Da führt der Herr zu. Und das ist schon im Alten Testament so, wenn wir da schauen auf das Volk, das geführt wird vom Herrn. Wolken und Feuersäule führt die Gemeinde, führt das Volk Gottes im Alten Bund ins gelobte Land, in dieses gesegnete Land, wo Milch und Honig fließt. Er führt sie zum Segen. Gott führt uns durch sein Wort. Wenn wir sein Wort beachten, wenn wir uns an sein Wort halten, dann werden wir gesegnet. Unser Herr führt uns zum Segen. Er führt uns eines Tages, wenn wir gestorben sind und ihm nachgefolgt sind, zu diesem finalen Segen, dass wir dann Eingang finden ins himmlische Jerusalem, wo wir dann kein Schmerz, kein Leid, kein Elend mehr erleben werden. Halt, das tut unser Herr und Heiland Jesus Christus. Und das ist hier nochmal ausgedrückt, hier, wenn es hier heißt, er führte sie hinaus nach Bethanien. So, das ist eben nicht nur das, was die Jünger erlebt haben, sondern das ist das, was wir auch als Gemeinde immer wieder erleben, wie der Herr uns zum Segen führt, aber wie er uns auch weiterführen wird. Und wenn wir uns seiner Führung anbefehlen, dann dürfen wir wissen, dass wir gesegnet werden von ihm. Aber das ist ganz wichtig, wir brauchen die Führung des Heilandes. Ich erzähle das ja auch jede dritte Bibelstunde und jede vierte Predigt halt, was das Motto unserer Gemeinde ist. Psalm 37, Vers 5, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Das kann ich genauso auch sagen halt, wenn wir uns den Weg anbefehlen des Herrn Jesus, werden wir zum Segen geführt. Und wenn wir andere Wege gehen, also wenn jetzt irgendwann dann so ein schlauer Pastor Latzel irgendwelche Wege hat, die nicht kongruent mit der Bibel sind, mit dem Willen Gottes halt, da kann das noch so schlau und so klug sein, dann führt es ins Unglück. Wir müssen den Weg des Heilandes gehen. Wir müssen uns ihm anbefehlen, ihm nachfolgen und dann führt er die Seinen zum Segen. Also das ist das Erste über den Segen des Herrn Jesus Christus, dass er zum Segen führt. Das ist sein Wille, deshalb hat er uns sein Wort gegeben halt. Das hat er im Alten Bund schon gemacht durch die Propheten, durch die Führer in Mose und Josua halt. Er will führen, damit final die Seinen, seine Gemeinde, sein Volk zum Segen findet. Zweiter Punkt. Der Herr Jesus segnet die Gemeinde. Und es geschah, als er sie segnete. Also er ist dann in Bethanien, hebt die Hände auf, segnete sie und dann wird er gen Himmel gehoben. Aber er ist derjenige, das ist letztlich das Ende seiner irdischen Sendung, dass er sie segnet. Der Heiland segnet die Gemeinde. Also wenn wir in den Gottesdienst gehen, am Ende des Gottesdienstes, der Pfarrer den Segen spricht, übrigens das auch mal Thema priesterliche Funktion, das ist für uns Reformierte sozusagen, das kann ja jeder machen, den Segen sprechen. Also im Katholizismus oder im Luthertum ist das anders, auch in den ganzen lutherischen Landeskirchen ist es so, dürfen nur ordinierte Pfarrer den Segen sprechen, zusprechen. Wenn da ein Prädikant steht, Laienprediger, der darf den aaronitischen Segen, da haben wir ja auch bei Aaron drüber gesprochen in der zweiten Stunde, der darf sich den Segen nur wünschen für die Gemeinde. Der darf den Segen dann so aussprechen, der Herr segne uns, müsst ihr mal darauf achten halt und behüte uns am Ende des Gottesdienstes, als Wunsch, als Gebetswunsch ausgesprochen. Und der ordinierte Geistliche, der ist berechtigt, den Segen auf die Gemeinde zu legen. Der Herr segne euch. Da hast du übrigens nichts von. Also das ist so, also du bist dann derjenige, der legt den drauf, aber du gehst ungesegnet aus dem Gottesdienst. Deshalb ist es hier bei uns in Martini so üblich. Der diensthabende Kirchvorsteher tritt nach dem Gottesdienst bei mir an halt und er segnet mich. Dass er sagt halt, ja klar, also wenn du hier uns gesegnet hast, kriegst du auch den Segen. Wir sprechen hier vom Priestertum aller Gläubigen halt. Das wird nächste Stunde nochmal Thema sein. Aber wie gesagt, da gibt es große Unterschiede. Und natürlich im Alpenbund, im Israel war es ganz klar, den Segen dürfen nur die Priester auf das Volk legen. Und ein besonderer Segen war eben der des Hohepriesters. Und Jesus übernimmt hier das Segnen. Er segnet. Das ist auch nicht einfach nur so, ich sag mal, so literarisch. Lukas ist nicht mehr eingefallen. Da macht er eben Schluss mit der Himmelfahrtsgeschichte und die endet mit dem Segen. Nein, darin fließt alles ein. Wir haben ja gesprochen in der zweiten Stunde, als wir über den aaronitischen Segen auch gesprochen haben, aus 4. Mose 6 halt, dass der einmündet in den Shalom. In den Frieden. Das ist das, was der Segen letztlich gibt. Und den Shalom, den Frieden, den kann eben nur Jesus schenken, der in Jerusalem, also in der Gründung des Friedens, das heißt Jerusalem, gekreuzigt worden, um den Segen zu bringen. Deshalb kann er allein den Segen geben. Jetzt mal zurück zu den Priestern. Also wenn der Pfarrer hier den Segen auf die Gemeinde legt oder der Prädikant, dann ist nicht derjenige, der die Gemeinde segnet. Der führt das nur aus. Jesus selber, der Herr, segnet. Er legt den Segen auf die Gemeinde. Niemand anders. Also nicht irgendein vollmächtiger Pfarrer oder was weiß ich wie Mensch, das geht nicht. Das sind nur Vermittler. Ja? Also das ist so wie die Flasche Milch, die er zu Hause stehen hat. Das ist nur Behältnis der Milch, die innen drin ist. Die Milch kommt von der Kuh, nicht von der Flasche. Das ist nur ein Behältnis, das transportiert nur die Milch. Also von der Flasche kommt nicht die Milch. Blödes Beispiel, aber kann man es deutlich machen. Und der Segen kommt nicht vom Pfarrer. Der Segen kommt vom lebendigen Gott. Den vermittelt der nur. Übrigens ist es auch wichtig, dass am Ende des, ich sage das immer wieder, achtet darauf halt, dass am Ende eines Gottesdienstes, auch für die Geschwister, die zugeschaltet sind aus anderen Gemeinden halt, dass am Ende eines Gottesdienstes der Segen gesprochen wird. Damit schließt es und nicht irgendeine irische Reisesegenformulierung oder irgendwelche anderen Dinge, sondern das, was in der Bibel klar formuliert ist, wo gesagt wird, so sollt ihr die Gemeinde segnen, lege das drauf, denn da wirkt der Herr. Und wenn wir anfangen, mit eigenen Worten daran rumzudrehen, dann ist es nicht mehr der Segen des Herrn. Dann sind es irgendwelche menschlichen Konstrukte, aber nicht mehr das, was die Bibel bietet. Also von daher, da hat jeder ein Anrecht, der in Gottesdienst kommt, dass er mit dem aaronitischen, mit dem biblischen Segen, mit dem Segen des lebendigen Gottes gesegnet wird halt und nicht mit irgendeinem Hokuspokus, den wir uns dann letztlich ausdenken. Ich sage das so scharf einfach auch, weil ich mich da immer wieder auch drüber ärgere halt zu sagen, weil da einfach auch klare, ich sage mal, gottesdienstliche Ordnung der Bibel auch dann verletzt wird. Wichtig aber nochmal ist, dass der Herr Jesus segnet, nicht irgendein Mensch. Jesus segnet, den Segen bekommen wir vom Herrn, bekommen wir nicht von einer Institution halt. Nicht zu sagen, ob nun katholische Kirche, evangelische Kirche, St. Martin, wer auch immer. Es ist immer der Herr, der segnet. Er segnet seine Gemeinde. Und das ist etwas ganz, ganz Großartiges, dass unser Priester, unser Hohepriester Jesus den Segen auf uns legt. Dazu gebraucht er menschliche Gefäße, aber er ist es, der seine Gemeinde segnet, so wie auch hier in dieser Himmelfahrtsperikope zum Schluss eben seiner irdischen Sendung. Und wenn das passiert ist, dann, das ist das Dritte, dann betet die gesegnete Gemeinde den Herrn Jesus an. Das ist das Resultat, wenn Gemeinde gesegnet ist. Das gilt nicht nur für die Gemeinde als Ganzes, für uns als Gemeinschaft, sondern das gilt auch für uns, wenn wir als Glieder am Leib Jesu Christi den Segen des lebendigen Gottes erfahren haben. Und ich spreche jetzt nicht nur, das ist der kleinste Teil von all den irdischen Segnungen. Also wir haben viel Geld verdient, wir haben unser Haus abbezahlt, wir haben eine tolle Frau geheiratet, wir haben, was weiß ich, das erste Kind gekriegt, was auch immer. Das sind irdische Segnungen, kann man für danken, gar keine Frage halt. Das ist immer Grund, einfach dem Herrn zu danken halt. Aber die Anbetung, das ist ja was anderes als die Dankbarkeit zu sagen, das ist einfach das Geistliche. Diese Gemeinschaft, diesen Frieden, nochmal, der Segen mündet in den Frieden ein, den der lebendige Gott schenkt. Nochmal, wir bedanken uns natürlich auch für den Segen des täglichen Brotes, für den Segen des Friedens, in dem wir leben dürfen, für den Segen der tollen Menschen, für den Segen, dass uns medizinisch was Wunderbares widerfahren ist, dass, wie gesagt, die Krebsdiagnose angeschlagen hat. Dafür alles, da danken wir, kein Thema, auch das ist alles Segen. Aber der tiefe, tiefe Segen besteht im Shalom, im Segen, den der lebendige Gott auf uns legt halt. Das ist das ganz, ganz Tiefe, der dann in die Anbetung führt. Die Dankbarkeit ist ja, danke für die erfolgreiche Krebsbehandlung, danke für die erste Tochter, die ich geschenkt bekommen habe, danke für die Beförderung, danke für die gute Mathearbeit. Ist alles Segen Gottes, das ist die Dankbarkeit. Aber die Anbetung, die Verehrung Gottes, das ist eben die lebendige Liebesbeziehung, in der ich zum lebendigen Gott stehe, die er gesegnet hat, wo er seinen Geist geschenkt hat, halt, dass ich das erleben darf und der mich in den Frieden führt, halt, diesen Frieden, der größer ist als all der menschliche Frieden dieser Welt. Und wenn das erlebt wird von der Gemeinde, aber auch vom Einzelnen halt, dann kommst du automatisch in die Anbetung. Du musst dir kein Pastor erklären oder Pfarrer oder Predikant halt zu sagen, ja, das musst du machen halt, weil ich 10 Minuten Anbetung jeden Tag, sondern das ist ein Automatismus, dass du eben dann in die Anbetung des Herrn Jesus eintrittst, so wie eben hier in Jerusalem. Und das ist, wie gesagt, das, was der hohe Priester tut, was der Priester tut. Er segnet die Gemeinde und das dürfen wir hier nochmal erleben in der Himmelfahrtsgeschichte, wie eben unser hohe Priester Jesus die Gemeinde segnet. Erstens, der Jesus führt die Gemeinde zum Segen. Zweitens, der Herr Jesus segnet die Gemeinde. Und drittens, die gesegnete Gemeinde betet den Herrn Jesus an. Amen. Wir wollen kurz stille werden noch beten. Herr lieber Heiland, danke, dass du uns zu Beginn dieser Bibelstunde das noch einmal vor Augen gestellt hast, dass du ein segnender Gott bist, ein segnender Hohepriester, Herr. Und das ist schon etwas Selbstverständliches für uns, dass wir immer wieder deinen Segen erhalten, dass du ihn auf uns legst, Herr. Aber wir wollen dir nochmal Dank dafür sagen, Herr, dass dieser Segen uns zum Shalom, zum Frieden führt, Herr. Gelobt und gepriesen seist du da. Danke, dass wir unter deinem Segen stehen dürfen, dass wir unter deinem Segen leben dürfen, Herr. Und danke, dass du gekommen bist, um uns diesen Segen zu schenken, Herr. wollen dich jetzt bitten, Herr, wenn wir weiter in dieser Bibelstunde nachdenken, eben über deine priesterliche Funktion, dass du uns segnest im Verstehen, Herr, dass du uns segnest in dem, was wir mitnehmen können, dann aus dieser Stunde unter deinem Wort. So befehlen wir uns dir an und hoffen auf dich, Herr. Amen. Ja, Priestertum und im Priestertum des Alten Bundes nahm der Hohepriester eine ganz besondere Funktion ein. Ich habe da manches schon in der letzten Stunde angerissen, als ich über Hananias und Kaiphas gesprochen habe. Werde das oder möchte das jetzt aber hier noch einmal vertiefen, weil das eben auch so etwas ganz Entscheidendes und Wichtiges ist, eben in der Beendigung des Priestertums im Alten Bund. Und auch in Beendigung dessen, was das Hohepriesteramt angeht, weil das durch Gott selber dann eingenommen wird in seinem Sohn und natürlich dann alles irdische Hohepriesteramt beendet. Das Amt des Hohepriesters war am Tempel das höchste Amt. Es hat ja verschiedene Funktionen dort gegeben. Es gab die Leviten, die halt so die Küsterfunktionen, die Gesangsfunktionen übernommen haben, so die Hilfsarbeiten, könnte man sagen, so im liturgischen Dienst. Es gab die Priester, die nach verschiedenen Ordnungen aufgeteilt waren, also Familienzugehörigkeiten, die dann zugelost wurden und die dann entsprechend beim Opferdienst geholfen haben. Wir müssen uns vorstellen, beim Passafest zu Zeiten Jesu sind etwa 200.000 Lämmer geschlachtet worden. So, das ist also eine Sache, die machst du nicht mit 12 Mann oder sowas. Ne? So sagen, wenn dann so die alle kommen und die alle getötet werden müssen, die ganzen Dinge vollzogen werden können, dann ist das eine Riesenaufgabe. Und das ist dann auch nicht nur mit den Leviten, das ist nicht nur mit den Priestern, auch mit den ganzen Hilfsfunktionen. Ich hatte letzte Woche noch eine Schwester, die fragt, ja, wer waren denn die Frauen vorm Tempel? Da wird in der Chronik von gesprochen halt. Also das muss ja alles organisiert werden. Können wir uns vorstellen, wenn da 100.000 Schafe hinkommen, die kommen ja nicht hin und machen die Straße sauberer. Die pinkeln dahin, die verrichten ihre Notdurft, alles zu sagen. Da muss sich um die Pilger gekümmert werden, die alle kommen. Also das ist ein Riesenbetrieb, das müssen wir uns vorstellen halt. Also da war eine Menge an Funktionen, da kam eine Menge Geld zusammen. Die haben ja zum Teil Geld gegeben, Jesus schmeißt die Tische um, alles halt, da musste natürlich auch renoviert werden, also das ist ein Riesenbetrieb gewesen und da gab es Funktionen und der Hohepriester war der, der über allen stand, der war derjenige, der die auch ins Amt einsetzte halt, der auch die wichtigste Funktion hatte und diese Funktion wird herausgenommen, der Stamm Levi wird ja entsprechend rausgenommen für die Dienste, erst an der Stiftshütte, dann am Tempel, aber aus dem Stamm Levi wird eben, werden die Nachfolger Aarons eben fürs Hohepriesteramt geweiht, da kommt auch niemand anderes hin, der hebräisch Kohen Gadol, so heißt das, der Hohepriester kam von den Nachfahren Aarons. Übrigens, wenn man mit Juden spricht, die sind immer ganz erpicht drauf, dass einer ihrer Vorfahren Kohen, das hieß dann immer Priester, hieß das, weil dann sagen, oh, dann sind wir eben aus Levi, dann haben wir diese priesterliche Abstammung halt. Das ist für die so, wie wenn einer sagt, ja, einer von meinen Vorfahren ist Adliger gewesen, nicht? Der war der Graf von sowieso oder der Baron, was weiß ich was halt, aber das ist für einen Juden so ganz wichtig halt, Kohen halt, nicht, weil das eben das Priesteramt ist halt zu sagen, das ist ganz, ganz wichtig. Der Hohepriester ist auch von, das ist jetzt also keine Erfindung, die Menschen hervorgebracht haben, sondern das Hohepriesteramt wird ausdrücklich von Gott so bestimmt. Er bestimmt Aaron, bestimmt seine Söhne zu den Nachfolgern halt. Da wird ganz detailliert auch drüber gesprochen, über die Kleidung des Hohepriesters. Da haben wir letzte Stunde auch schon drüber gesprochen hier, wie dann eben der Kaiphas sein Gewand zerreißt. In der Bibel steht drin, er muss ein Gewand aus einem Teil haben, dass das Gewand Jesu nicht zerrissen wird. Also da sind ganz viele Dinge, die eben dann auch darauf vom Alten Testament ins Neue Testament gehen, dass eben Jesus der wahre Hohepriester ist, nicht nur diesen äußerlichen Zeichen, sondern auch dann im Hebräerbrief wird das ja ausführlich besprochen halt in den Kapiteln 4 bis 8 halt zu sagen, das Hohepriesteramt Jesu Christi halt zu sagen, was das bedeutet. Und wenn wir nicht verstehen, wie der Priesterdienst im Alten Bund war, der Hohepriesterdienst im Alten Bund war, können wir vieles von Jesus auch nicht verstehen, was er dann gemacht hat, auch wenn dann so Dinge kommen wie, ja, da kommt das Lamm Gottes halt, wenn Johannes das sagt, ja. Das Lamm hat der hohe Priester am höchsten Feiertag zur Versöhnung der Schuld des Volkes geschlachtet halt. Und dann ist er mit dem Blut ins Allerheiligste gegangen, Zugang zu Gott. Das ist der Hintergrund dabei halt. Das geht uns ein bisschen verloren, wenn wir diese Dinge nicht vor Augen haben. Aber das ist alles verbunden halt, jetzt auch, wo wir in der Passion sind, wenn wir jetzt wieder auf Karfreitag zugehen halt, was eben Anlehnung an dieses hohe Priester- und Priesteramt im Alten Bund hatte. An den Hohepriester wurde auch ein besonderer Anspruch kultischer Reinheit gelegt. Das war bei den Priestern sowieso so, aber bei dem Hohepriester nochmal ganz besonders, der eben dann keine Toten berühren durfte, auch dann keine Angehörigen, die nächsten Angehörigen, all diese Dinge halt. Er musste auch für sich immer wieder das Opfer bringen, um sich zu entsühnen, weil das ist klar gewesen, er bleibt ein sündiger Mensch. Aber wenn er das Opfer bringt, dann muss er sich vorher entsühnen. Das ist auch so ein Unterschied zu Jesus, dass er das eben nicht muss. Der Hohepriester musste das für sich tun halt. Also das ist etwas, was ausführlich im Alten Testament beschrieben wird. Und wie gesagt, diese Funktion des Hohepriesters, die endet mit Jesus. So wie der Tempel endet mit Jesus, der wird ja 70 zerstört, endet auch der ganze Priesterkult und endet auch das ganze Hohepriesteramt. Also da ist eine Religion, wir sind ja mit hineingenommen als Christen, wir führen das ja weiter. Es endet nicht, sondern zu sagen, die Juden, die heute noch in ihrem Glauben leben ohne Jesus Christus, halt, die haben halt nicht die Entwicklung mitgemacht. Das ist wie Leute, die bei der Stiftshütte stehen geblieben wären und hätten den Tempel nicht mitgemacht. Halt. Aber das Kreuz ist eben eine Weiterentwicklung dessen, was eben im Priestertum gewesen ist, des Alten Bundes, eine Weiterentwicklung dessen, was eben im Stiftshütte und Tempel gewesen ist. Halt. Und das muss man eben verstehen, wenn man eben auch auf Jesus blickt, diese priesterliche Funktion und auch diese hohe priesterliche Funktion, die aber, wie gesagt, hier zur Vollendung kommt. Wir haben einen Hohepriester, aber im Judentum nicht mehr. Das ist ja das auch, das ich immer wieder sage, das Absonderliche. Obwohl das ganz klar im Alten Testament, was ja die Bibel der Juden ist, beschrieben ist, gibt es das heute nicht mehr halt. Das heißt, das Judentum ist gar nicht zu leben. Alles das, was wir heute in Israel erleben, ist letztlich nur Hilfsfunktion. Wenn da auch die Juden dann zur Klagemauer kommen, dann ist das ja nur das Fundament des Tempels. So, und oben am Tempel ist eine Moschee. Das heißt, sie können ihren zentralen Opferkult gar nicht mehr leben. Halt. Geht auch gar nicht mehr, weil er ja in Jesus sich weitergeführt hat. So wie die Stiftshütte aufgehört hat, als der Tempel da war und als Jesus gekommen ist, hat das eben aufgehört. Und deshalb ist da eben keine Funktion, kein Weitergehen mehr. Nicht nur im Tempel, sondern eben auch im Hohepriester. Und das Hohepriesteramt ist, das müssen wir wissen, auch dann zu Zeiten der Makkabäer nicht nur kultisch gewesen, also im Vollzug des Opferns, der Gebete, des Segnens für das Volk, sondern es hat mehr und mehr auch eine politische Funktion eingenommen. Es wurden dann ja die Klientelkönige abgesetzt halt und der Hohepriester wird ja zum Vorsitzenden des Hohen Rates, des Synhedrions halt. Und das war die wichtigste politische Institution. Und die Römer übernehmen das, die wissen das auch. Die haben dann zwar auch weltliche Potentaten, aber der Hohepriester ist mal mindestens auf derselben Höhe, was er an politischem Einfluss hat, wie der König halt, vermutlich sogar drüber, weil er einfach die höhere Autorität gehabt hat. Aber das ist dann das, wenn dann, ich sag mal, ein religiöses Amt mit Politik und Macht verschmilzt, das bekommt dem Amt nie gut. Denn das klappt dann immer ab zur Politik, das ist die Problematik halt. Das ist so, das ist auch da zu beobachten. Aber es kommt eben da auch zum Ende eben, weil eben Hananias und Kaiphas das Amt komplett diskreditieren, haben wir in der letzten Stunde drüber gesprochen. Das nochmal eben auf das Amt des Hohepriesters rekurriert im Allgemeinen. Jetzt möchte ich noch etwas sagen zum Priestertum Jesu Christi, dass eben Jesus das Priestertum eben obsolet gemacht hat, weil er als finaler Priester, als finaler Hohepriester alles beendet hat. Das hier ist das Ende des Priestertums halt. Es geht dann weiter im Priestertum aller Gläubigen, da werden wir nächste Woche noch drüber sprechen, als Jesus in den Himmel gefahren ist, geht es in der Gemeinde anders weiter. Das ist auch wichtig für die Funktion, die wir als Gemeinde haben halt. Aber erstmal müssen wir gucken, was unser Hohepriester Jesus für uns getan hat. Und dass Jesus eben der Priester ist, nicht, dass ihr denkt, naja, der Olli, der hat ja da Ideen und der interpretiert dann ja Sachen hinein. Nein, also das ist gute biblische Lehre, das ist gute reformierte Lehre. Ich habe uns deshalb einmal den Heidelberger Katechismus eine Frage hiermit abgedruckt, die Frage 31, der sich damit beschäftigt, was das heißt Messias, der Gesalbte halt. Der Priester wurde ja auch gesalbt. Also es wurden im Alten Bund eben drei Menschengruppen gesalbt. Es wurde gesalbt der König, das wissen wir hier nicht. Samuel geht hin und gießt über Samuel das Fass aus. Saul wurde gesalbt halt zum König halt. Es wurden die Propheten gesalbt. Und es wurden eben die Priester gesalbt. Das waren diejenigen, die mit dem Salböl beschrieben wurden. Das heißt eben, Christus, Messias, heißt ja Gesalbter. Das eine ist griechisch, das andere ist hebräisch, heißt Gesalbter. Ja, und in welcher Art ist er der Gesalbte? Jesus Christus, weil er eben alle drei Ämter innehat. Er ist nicht nur der König, er ist nicht nur der Prophet, er ist der Priester, er ist König, Priester und Prophet. Das sind die drei Ämter, die Jesus innehat. Und davon können wir auch seine ganze Sendung verstehen, die dann eben auch alles erfüllt, was das eben für Israel bedeutet. Ich lese mal die Frage vor, also Frage 31, Heidelberger Katechismus. Warum wird er Jesus Christus, das heißt Gesalbter, genannt? Und dann kommt die Antwort. Er ist erstens von Gott dem Vater eingesetzt und mit dem Heiligen Geist gesalbt zu dem obersten Propheten und Lehrer, der uns Gottes verborgenen Rat und Willen von unserer Erlösung vollkommen offenbart. Also das ist das Erste, Jesus ist unser Prophet. Und nachdem das prophetische Wort auch in Jesus Christus abgeschlossen ist, gibt es auch keine weitere Prophetie mehr im Sinne, dass irgendwelche Leute aufstehen in der Gemeinde und sagen, ich habe von Gott neue Offenbarung bekommen. Sagt, wisst ihr sofort, was Sache ist? Das ist nicht der Geist Jesu Christi, das sind Leute anderswoher. Wo immer das passiert, sofort Rückwärtsgang, Gemeinde verlassen, taucht nichts halt. Also Jesus ist der Prophet, der abgeschlossene Prophet. Genauso wie es nicht noch einen König gibt, ich bin der König, ich bin der Vater, wo immer das gesagt hat, geht es auch nicht halt. Ne? Oder wenn Neuer kommt, ich bin der Priester, ich vermittle irgendetwas als Mensch. Geht genauso wenig halt, genauso mit dem Prophet. Aber das ist das Erste, was Jesus innehat, der Prophet. Und zweitens zu unserem einzigen Hohepriester, der uns mit dem einmaligen Opfer seines Leibes erlöst hat und uns alle Zeit mit seiner Fürbitte vor dem Vater vertritt. Hier werden schon die Dinge angesprochen, die ein Hohepriester tut, also Fürbitte tun, Leib, da werde ich gleich noch was zu sagen. Und drittens zu unserem ewigen König, der uns mit seinem Wort und Geist regiert und bei der erworbenen Erlösung schützt und erhält. Also Jesus ist also auch Priester, der einzigste Priester, den es noch gibt. Aber eben auch der König, das ist ja auch das Interessante bei der Kreuzigung. Schreibt ja dann Pilatus, nicht also Jesus von Nazareth, König der Juden. Und dann kommen sie, die Pharisäer, und die Hohen sagen wieder, nee, schreibt das nicht halt, schreibt, er habe gesagt. Nein, und das ist ja das Recht des Pilatus gewesen halt, des Statthalters, er konnte Könige einsetzen. Ne? Damit ist juristisch die Einsetzung des Königs vollzogen. Aber das ist natürlich mehr als nur das, was dieser hohe römische Beamte getan hat, dass er tatsächlich jemand ins Amt des Königs eingesetzt hat. Es ist eben auch das, was Jesus tatsächlich ist. Er ist der König über allen Königen. Deshalb gibt es neben ihm auch nichts anderes. Er ist der König. Ich sage immer so ein bisschen mit dem Augenzwinkern, wir leben in einer Monarchie und zwar in einer geistlichen Monarchie. Wir stehen unter einem König und er ist derjenige, der uns regiert und sein Königreich ist das, wo wir unsere Staatsbürgerschaft haben. Klar, wir haben dann was im Pass stehen, was weiß ich, Österreicher, Deutscher, Schweizer, was weiß ich auch immer. Aber die Wirklichkeit ist, wenn wir den Heiligen Geist haben, dann sind wir Kinder Gottes, dann gehören wir dem Königreich des lebendigen Gottes an. Deshalb eben auch ewiger König. Aber das sind die drei Ämter Jesu, König, Priester, Prophet. Wir haben über das Königamt schon getan, auch über Prophet. Da haben wir letztes Jahr ja eine ganze Einheit noch drüber gemacht. Und heute wollen wir, wie gesagt, nochmal dieses Priesteramt vertiefen. Was das bedeutet, mir war nur wichtig, dass ihr das nochmal auch vor Augen habt, dass das, wie gesagt, saubere biblische Lehre, hier bei der Frage 31 sind ja auch mal die Bibelstellen wunderbar mit angegeben, das ist ja das Tolle beim Heidelberger, man liest die Fragen, die Antworten, die sind so kurz und knapp, wenn man dann aber in die Bibeltexte einsteht, dann wird das richtig groß, da hat man richtig gutes Bibelstudium. Aber das wollen wir nochmal vertiefen, was es heißt, dass Jesus Priester ist, das Priestertum Jesu Christi. Worin besteht Priestertum? Was ist die priesterliche Funktion? Das Erste, was ein Priester tut, er stellt den Zugang zu Gott her. Deshalb heißen in der katholischen Kirche auch die Pfarrer eben nicht nur Pfarrer, sondern Priester. Das ist ein großer Unterschied zu dem, was wir haben. Also der Priester verwaltet die Sakramente. Ein Priester allein darf Abendmahl geben. Ein Priester allein darf den Segen geben. Halt nicht. Das ist priesterliche Funktion. Er stellt den Zugang zu Gott hin. Das ist katholische Lehre. Das muss ein ordinierter Geistlicher tun. Das ist bei uns gerade auch im reformierten Protestantismus anders. Wie gesagt, da werden wir nächste Woche darüber sprechen, über das Priestertum aller Gläubigen halt, welche Funktion wir alle haben. Ja, es gibt theologische Fachleute, die nennen wir dann Pastoren oder Pfarrer halt, aber das ist allen Menschen gegeben halt, die den Heiligen Geist haben. Aber Jesus als wahrer Priester, er stellt den Zugang zu Gott her. Das macht ein Priester. Das war im Alten Bund so, der Hohepriester, er war der Einzige, der eben am Yom Kippur, am höchsten Tag, den Zugang zum Allerheiligsten hatte, wo die Lade drin stand und wo er dann Begegnung mit Gott hat. Nur er durfte da rein. Diesen Zugang, um zur Vergebung für das Volk zu bitten, wenn er da reinging und ein Vergebungsopfer brachte, sangen draußen die Priester, das ganze Volk ganz laut und er war ja drin. Und das war das Einzige, dass er an diesem Tag den Namen Jahwe murmelte im Gebet halten, sonst durfte der Name Jahwe nie ausgesprochen werden. Und diesen Zugang hatte nur der Hohepriester. Und nur über den Hohenpriester konnte im Alten Bund das Volk zu Gott gelangen, zu diesem Vergebungsgeschehen. Und in Jesus ist das jetzt anders. Über Jesus ist die Tür weit offen. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Hebräer 10, ich dachte ja im Hebräerbrief wird das Hohepriesteramt ganz ausführlich besprochen. Da heißt es, weil wir denn nur, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum. Das ist das, was hier eben Funktion am Tempel voraussetzt. Den er uns aufgetan hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch das Opfer seines Leibes. Und haben einen Hohepriester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in vollkommenem Glauben, besprengt in unserem Herzen und löst von dem bösen Gewissen, gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Also das ist das, was Jesus tut als wahrer Hohepriester. Er schafft den Zugang zum Vater und nur er. Aber den auch nicht nur einmal im Jahr, so wie der Hohepriester im Alten Bund und nur exklusiv an einem Ort, sondern das ist nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, durch den Heiligen Geist, durch Jesus an allen Orten möglich, aber eben nur durch ihn. Das ist das Erste, was ein Priester tut und was Jesus natürlich auch als wahrer Priester tut. Er stellt den Zugang zu Gott her. Zweitens, Jesus als wahrer Priester versöhnt durch sein Opfer das schuldig gewordene Volk mit Gott. Also der Hohepriester im Alten Bund hat eben durch das Opfer am Yom Kippur, da wurden ja zwei Böcke geschlachtet, einer wurde für Azazel, diesen Wüstendämon, also für den Teufel in die Wüste gejagt, ganz, ganz furchtbares Bild halt, und der andere wurde eben ins Allerheiligste gebracht halt. Und dann wurde dort am Allerheiligsten mit dem Blut entsprechend um Entsühnung gebeten halt. Und das machte der Hohepriester. Aber er musste sich vorher selbst entsühnen und er musste dieses immer und immer und immer und immer wieder wiederholen. Jetzt geht Gott selber hin und wird zum Lamm. Das Lamm, was Jesus ist, genau dieses Lamm, was eben am Yom Kippur geschlachtet wird. Das ist das, was eben Johannes der Täufer sagt, als Jesus kommt. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. So wie eben am Yom Kippur eben vermeintlich alle Sünde auf dieses Opfertier gelegt wurde, legt Gott alle Sünde auf sich und lässt sich hinrichten. Das ist der Hintergrund und das ist der priesterliche Dienst, der vollbracht wird, dass Gott sich selber in seinem Sohn Jesus Christus abschlachten lässt, das Blut vergießt, damit die Seinen frei werden. Weiß es Hebräer 7, 27, Jesus hat es nicht nötig, wie jene Hohepriester täglich zuerst für die eigenen Sünde Opfer darzubringen und dann für die des Volkes, denn er hat es ein für alle Mal getan, als er sich selbst opferte. Auch Finale, deshalb ist auch das, was dann klar gesagt werden muss mit der Messe, also mit der katholischen Abendmahlspraxis nach offizieller Lehre, nicht vertretbar, wenn gesagt wird, in der Messe wird unblutig das Opfer wiederholt. Das ist da, was katholische Abendmahlslehre sagt, halt, dass es eine unblutige Wiederholung des Opfers ist. Und das ist ausgeschlossen nach dem Kreuz. Dem ist nichts mehr dazuzuführen, das kann auch nicht mehr wiederholt werden. Das ist ein für alle Mal passiert, was am Kreuz geschehen ist. Und das hat Jesus getan als wahrer Priester und hat damit das Volk mit Gott versöhnt, wenn es denn diese Versöhnung annimmt. Ein drittes, was Jesus als wahrer Priester tut, er leistet Fürbitte bei Gott für die Seinen. Also er bittet für Simon, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Das tut er natürlich nicht für Simon, sondern jeder, der das Bekenntnis von Simon spricht, du bist der Christus, du bist derjenige, an dem wir glauben, der Messias. Wer das so bekennt, für den tut Jesus Fürbitte, dass sein Glaube nicht aufhört. Aber auch aus dem hohepriesterlichen Gebet, da werden wir gleich noch drüber sprechen, da sagt Jesus, nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit meine Freude in ihnen vollkommen sei. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sind in der Wahrheit, dein Wort ist in der Wahrheit. Also im hohepriesterlichen Gebet tut Jesus Fürbitte für die Seinen und das tut er auch immer noch für uns. Halt. Er betet und ringt für seine Gemeinde. Halt. Das hat der Priester im Alten Bund auch getan. Er ist vor den Herrn getreten und hat gefleht und gebetet für eben die Gemeinde um Schutz und Behütung und Bewahrung. Halt. Und das tut der wahre Hohepriester Jesus eben auch. Und ein viertes, was der hohe Priester tut, was der Priester tut, er segnet die Seinen. Und das tut Jesus als der wahre Priester auch. Wir haben das eben den Text schon gelesen, halt, den ich zu Beginn zur Andacht mitgebracht habe, was Jesus eben am Ende seiner irdischen Sendung tut, dass er eben von den Seinen scheidet und dem er scheidet, segnet er sie halt. Epheser 1 heißt es, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Also, der Priester legt den Segen aufs Volk, Jesus, der wahre Priester, legt das Segen auf das Volk. Also deshalb wichtig, Jesus ist der wahre Priester, ist der hohe Priester. Und das kommt hier zur Vollendung. Das ist der finale priesterliche Dienst, der am Karfreitag geschieht und der an Ostern dann bestätigt wird. Und wenn wir in der Passionszeit, das passt jetzt sehr gut mit der Einheit, dass wir das noch einmal vor Augen haben, eben das, was Jesus für uns getan hat mit diesem priesterlichen Dienst. Jetzt habe ich uns das sogenannte hohe priesterliche Gebet mitgebracht. Das ist nicht so in der Bibel genauso benannt. Das ist eine Überschrift. Ich sage das ja immer wieder. Ja, wenn man die Original-Handtexte liest im Griechischen, dann sind die in einem durchgeschrieben. Da gibt es weder Verszahlen, noch gibt es dort Kapiteleinteilung und schon gar nicht gibt es da Überschriften halt. Das ist alles später gekommen, das ist ganz spannend, das zu betrachten halt, dass wir dann heute, was weiß ich jetzt, im Johannesevangelium 21 Kapitel haben und dass wir so viele Verse und all diese Dinge haben, das ist natürlich erleichternd auch für die theologische Arbeit mit einer Bibel, dass man sich orientieren kann, dass man auf Dinge verweisen kann, aber das ist es ursprünglich nicht. Und auch hier, das 17. Kapitel ist eben im ganzen Fließtext mit drin, aber es bildet schon eine ganz eigene Einheit. Die Kapitel 14 bis 16 im Johannesevangelium sind ja so die Abschiedsreden und dann 18 bis 21 geht die Passionsgeschichte los und die Auferstehungsgeschichte halt. Und 17 nimmt so einen ganz besonderen Punkt ein, unmittelbar vor dem Opfer, das es bringt. Und das ist genau das, was der Hohepriester auch macht, unmittelbar vor dem Opfer nochmal intensiv zu beten, eben für die Gemeinde. Und das passiert hier. Das ist, wie gesagt, auch vom Aufbau genau angelegt im Johannesevangelium an das, was eben im Opferdienst am Passa geschehen ist, dass eben der Hohepriester dort noch einmal fürbittend eingetreten ist für das Volk. Und deshalb nennt man dieses 17. Kapitel eben das hohepriesterliche Gebet. Nochmal, es steht nicht so in der Bibel, aber vom ganzen Duktus ist es genau das. Und deshalb habe ich auch diesen Text mitgebracht, wenn wir heute nachdenken über das, was das Priesteramt ist von Jesus, diese hohe priesterliche Funktion, so dürfen wir hier wirklich einen Blick werfen, nicht nur in die ganz besondere Beziehung Jesus zum Vater, das wird ja immer wieder vom Gebet gesprochen, was Jesus dann spricht, immer wieder, dass er sich an den Vater wendet, aber ganz häufig wissen wir nicht, was er da betet. Hier dürfen wir nicht nur das erkennen, sondern wir dürfen auch Inhalt seiner priesterlichen Funktion sehen. Und das ist natürlich auch dann ganz wichtig, wenn wir im Blick auf das, was Priestertum aller Gläubigen angeht, sehen, was haben wir denn zu leben? Was sind denn unsere Aufgaben? Wie müssen wir denn auch für mich als Pfarrer, wie muss ich denn als Pastor Gemeinde leiten? Was ist denn da wichtig? Ich lese uns diese 26 Verse vor. So redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist da, verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich verherrliche. Denn du hast ihm Macht gegeben über alle Menschen, damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin. Und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bitte dich für sie und ich bitte dich nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, das ist dein. Und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe sie bewahrt, und keiner von ihnen ist verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit meine Freude in ihnen vollkommen sei. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende auch ich sie in die Welt. Ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Vater, ich will, wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt, ehe der Welt Grund gelegen war. Gerechter Vater, die Welt erkennt dich nicht, ich aber kenne dich und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Das vorweg zu dem hohepriesterlichen Gebet. Das hört sich nicht nur im Deutschen schwierig an, also wenn ihr das im Griechischen übersetzt, dann wird es ganz spannend. Da sind so viele Partizialkonstruktionen drin, halt nicht. Also extrem schwieriger Text halt nicht. Mit so vielen Bezügen, da muss man wirklich ganz genau gucken, halt nicht. Das ist nicht so wie ein Markus-Text, nicht in der Sturmstellung oder weißt du, da gibt sich das eine aus dem anderen. Also ganz komplexes Geschehen, das habt ihr gerade auch gemerkt. Das ist richtig voll, richtig dicht halt. Ne? Aber das ist sprachlich so komprimiert, weil natürlich, das müssen wir wissen, hier spricht Gott mit sich selber. Hier spricht der Sohn zum Vater. Vater. Mehr geht nicht mehr. Also das ist das ganz große Regal sprachlichen, was hier ist halt mit all den Bezügen. Das ist irre. Das ist also ganz, ganz großartig, ganz, ganz fantastisch halt. Und könnte vieles zu sagen halt. Also allein schon mal durch den Anfang, dass die Stunde gekommen ist, nicht? Also dass die Zeit erfüllt ist. Der Unterschied zwischen Kronos und Kairos halt, was hier, jetzt ist die Stunde erfüllt, nicht? Jetzt kommt das Entscheidende. Da steckt so unfassbar vieles drin. Ich möchte mich aber heute Abend beschränken auf das, was hier vermittelt wird, was der Hohepriester Jesu für die Gemeinde tut, was hier der Gemeinde geschenkt wird. Das wird ja mehrfach gesagt hier in dem Gebet, das gilt nicht für die Welt, die sind draußen, das hat mit denen nichts zu tun. Das ist jetzt nur exklusiv für die, die zu Jesus gehören, zur Gemeinde, so wie der Hohepriester im Alten Bund nur für das Volk Israel, exklusiv. Das hatte nichts zu tun mit den ganzen Heiden, die drumherum waren, hatten die keinen Anteil dran. So ist das auch hier, was hier passiert, allein für diejenigen in Jesus Christus, was der Hohepriester eben der Gemeinde vermittelt. Und das ist das auch, was uns als Gemeinde unterscheidet von der Welt, von denen die draußen sind. Aber das ist auch wichtig für unsere Aufgabe, für unsere Seinsbestimmung, aber eben auch für unsere Aufgaben, die vor uns liegen. Aber das wird eben hierin deutlich, was eben hier der Hohepriester der Gemeinde vermittelt, was er über sie aussagt. Und da habe ich 8 Punkte für mitgebracht, halt, die ich uns noch einmal aus diesem hohepriesterlichen Gebet vor Augen stellen möchte, was uns ausmacht als Gemeinde, was wir haben, was wir sind und was uns von der Welt unterscheidet. Und das eben nicht nur für die, ich sage mal, Jünger der damaligen Zeit, für die erste Gemeinde, die sich dann in Jerusalem gebildet hat, sondern für uns alle, die wir in Christus sind. Das unterscheidet uns von unserem ungläubigen Nachbarn. Das erste ist, dass die Kenntnis des Namens des Vaters. Also das wird hier 3-mal angesprochen im hohepriesterlichen Gebet. Erst im Vers 6, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Also nicht der ganzen Welt, sondern die du mir aus der Welt gegeben hast, die Gott vorherbestimmt hast. Vers 12, solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Vers 25, 26, gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, ich aber kenne dich und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und ich werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Dieser Name ist ja das, was ich sagte, und dazu wieder zur hohepriesterlichen Funktion, das Besondere im hohepriesterlichen Dienst. Er durfte etwas machen als einzigster Jude, was kein anderer Jude tun durfte. Er durfte den heiligen und ewigen Jahwe-Namen aussprechen. Überall wo im Alten Testament, und das ist fast überall, Jahwe steht, in unseren Luther-Übersetzungen steht dann Herr, da haben die Juden, bis zum heutigen Tag sagen die auch nicht Jahwe, sondern sie sagen Adonai, Herr, das ist das Hebräische, Adonai, Herr. Die haben nicht ausgesprochen, weil der Name heilig ist. Der Name ist so heilig, dass du ihn nicht aussprichst. Ja. Und du kennst diesen Namen natürlich auch nicht. Sie kennen ihn nicht halt. Aussprechen darf ihn nur eben der Hohepriester am Yom Kippur einmal, während alle anderen laut singen, ganz leise murmelt er in dem Gebet. Das habe ich eben schon erzählt halt, nicht zu sagen. Aber man versteht ja auch diesen Namen nicht. Als er dann Mose offenbart wird im Baumbusch, wer bist denn du? Was soll ich denen denn sagen, wer du bist? Ich bin Jahwe. Dieses Haya, dieses hebräische Wort, Wehen heißt das, Wehen, ein Hauch, du kannst es nicht fassen halt und übersetzt Luther halt, ich werde sein, der ich sein werde, ich bin der, der mit dir gehen wird, wo du hingehen wirst halt, da gibt es ja so viele Übersetzungen, haben wir schon eigene Bibelstunden drüber gemacht, über den Namen Gottes halt. Aber in Jesus wird der Name eben offenbart, die Kenntnis. Jesus heißt ja Jahwe rettet, Jeshua, Jahwe rettet. Das ist das, was hier hintersteht. In Jesus ist die Offenbarung Gottes, die Finale. Hier ist jetzt Gott. Und hier ist nicht mehr nur der Name, den der Hohepriester irgendwie für sich dann murmelt, sondern es ist allen offenbart, der Jesusname, der heilige und ewige Jesusname. Dieser Name, der über allen ist. Natürlich ist der Jahwe-Name auch heilig, aber er wird offenbart, die Kenntnis wird gegeben halt, er wird offenbart eben in diesem Jesusnamen. Gestern Konfirmandenunterricht über das Vaterunser, wir haben derzeit Thema Gebet halt, und dann habe ich ihm gesagt, das Wichtigste im Vaterunser ist die erste Bitte. Wichtiger als tägliche Brot, alles andere, was kommt halt, die erste Bitte von den sieben halt. Geheiligt werde dein Name, der heilige und ewige Jesusname. Und der ist der Gemeinde Jesu offenbart. Das schnallen die draußen nicht. Die können dann sagen, ja, Jesus, das ist damals vor 2000 Jahren Religionsgründer gewesen halt. Die können alles mögliche darüber studiert haben, sonst was halt nicht. Aber hast keine Ahnung, wenn du den Heiligen Geist nicht hast, dass du weißt, was eben dieser Name bedeutet, dass in ihm all Heil, alle Rettung, alles rechtlich drinsteht. Und das ist das, was eben Jesus als wahrer Hohepriester vermittelt. Diesen Namen, Kenntnis des Vaternamens. In Gott selber, in Jesus, offenbart er sich, was dieser Name bedeutet, dass dieser mitgehende Gott dich rettet, dass er in einer persönlichen Beziehung mit dir steht. Kenntnis des Namens halt exklusiv für die Gemeinde Jesu Christi. Zweite, was exklusiv für die Gemeinde hier im hohenpriesterlichen Gebet deutlich wird, was Jesus vermittelt, ist, dass die Gemeinde Jesu Eigentum ist. So heißt es im Vers 6, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Der Vater hat dem Sohn die Gemeinde gegeben. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Wir sind Eigentum Jesu. Das wird hier deutlich. Wir gehören Jesus Christus. Wir sind sein Eigentum. Die ganze Welt ist sein Eigentum. Johannes 1 heißt es, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er gemacht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Immer wieder, der Name, das Glauben, die Zugehörigkeit zu Jesus halt. Und wir sind Eigentum Jesu. Wenn du jemanden fragst, wem gehörst du denn? Das ist eine wichtige Frage, wem gehörst du? Wem gehört dein Leben? Es gibt ja so Zentralfragen. Wem gehörst du? Das sagt die meisten halt erstmal so kackfrecht, ja, ich gehöre mir. Ich bin der Chef meines Lebens. Ich gehöre mir. Ja, da kannst du direkt schon fragen, ja, und wie hast du dich in diese Welt gebracht? Ne? Wem hast du das zu verdanken, dass du lebst mit all diesen Dingen? Ja, ist alles nur Zufall halt. Ne? Die raffen dann nicht, dass sie, solange sie Jesus nicht haben, dem Teufel gehören, der sie dann mit eines Tages in die Hölle reißen wird halt. Wem gehörst du? Und alle Antworten, die gegeben werden, halt, ne, zu sagen, wenn sie nicht Jesus heißen, heißen die letztlich, ich gehöre dem Teufel. Aber wenn ich den Heiligen Geist habe, wenn mir der Name Jesu offenbart worden ist, halt, dann bin ich Eigentum, dann gehöre ich Jesus Christus. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Ich gehöre nicht mir selber, sondern ihm. Das hat eine Menge an Anforderungen an mich. Das hat was zu tun. Wer hat denn zu entscheiden über meinen Körper, über meine Zeit, über meine Gedanken, mit all diesen Dingen? Das bin nicht ich. Das ist mein Eigentümer, mein Herr und Heiland. Sagen wir, mein Herr. Aber es ist auch sehr entlastend. Es ist nicht nur was Anspruch an uns stellt. Es ist sehr entlastend. Ich muss mich um nichts kümmern. Klar kümmere ich mich. Aber mein Leben ist geborgen in den liebenden Händen meines Herrn. Ich gehöre ihm. Ich sage das immer wieder so mit Eigentum. Als ich hier nach Bremen kam, habe ich ja mir dann ein Häuschen kaufen können halt und das ist jetzt mein Eigentum. Vorher habe ich im Pfarrhaus gewohnt. Das gehörte nicht mir, gehörte der Kirchengemeinde. Das war sehr bequem. Heizung kaputt, Anruf beim Kirchmeister, hier, Rechnung, kein Problem. Die haben alles bezahlt. Das ist nicht mein Problem, das ist nicht mein Eigentum. Ich wohne drin, ich nutze es halt, jemand anders kümmert sich drum. Dachrinne kaputt, anrufen, fertig machen. So, jetzt, wo das Haus mir gehört, muss ich mit allen Krempel. Ich bin der Eigentümer, wenn irgendwas ist, dann kostet es mein Geld, wenn die Heizung kaputt ist halt. So, und so ist es auch für uns. Wir sind nicht Eigentümer. Der Heiland ist unser Eigentümer. Und wenn wir ein Problem haben, dann gehen wir zum Eigentümer. Das sind ja nicht wir. Der hat unser Leben in der Hand, der weiß, wann wir sterben werden. Alles so können wir alles bringen. Das sagt er übrigens auch. Der sagt nicht, mach du mal alles und sorg du dich. Der sagt, nee, mit allen Sorgen um dein Leben, da kommst du bitte zu mir. Alle Sorgen, die du hast, die kleinen, die großen, bringst du alle zu mir. Ich will mich darum kümmern. Das ist der Deal, den ich mit dir habe. Nicht so ist unser Gott zu uns. Aber das ist ja nur für diejenigen, die ihm gehören halt. Nicht das ist unser Herr und Heil. Wir sind Eigentum. Wenn du nichts mitnimmst aus dieser Bibelstunde, weil alles schon wusstest, das hat der Latzel 28 Mal schon erzählt mit dem Priestamt, alles habe ich auch selber alles schon gewusst. Keine neue Erkenntnis, aber dann in dieser einen Erkenntnis, die du auch schon kennst, sei dir nochmal gewiss, du bist Eigentum des lebendigen Gottes. Bei all deinem Problem, du gehörst einem anderen. Der kümmert sich um dich, um deine Sorgen halt. Drittens, was die Gemeinde hat, ist das Wort. Also im Versen 6 und 8 hier, sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Das ist das, was wir haben. Wir haben das Wort. Natürlich kann die Bibel jeder haben, aber die Leute haben sie im Regal stehen, gucken nie rein. Wir aber, die wir zu ihm gehören, wir leben aus diesem Wort. Wir leben für dieses Wort. Wir lieben dieses Wort. Wir lernen an diesem Wort. Halt. Das ist heute Abend auch gekommen. Wir versuchen zu lernen. Wir lehren das Wort. Wir geben es auch an andere weiter. Halt, nicht? Und wir leben auch durch das Wort. Halt, zu sagen, wenn wir das Wort glauben, halt, dann haben wir ewiges Leben. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Das ist das Wort, das wir haben. Das haben wir bewahrt. Das leben wir. Ja. Unsere Gemeinde zeichnet sich nicht dadurch aus, dass wir sagen, halt, wir haben so ein tolles Gebäude hier, das ist so ganz wunderbar und toll renovierten Kirchraum, alles geschenkt halt. Wir wollen uns dadurch auszeichnen, dass wir dienen dem Wort des Herrn, dass wir immer wieder bleiben am Wort halt. Das liegt ja die Bibel auch mitten im Zentrum unserer Gemeinde, das Wort. Und das Wort ist ja der Herr. Jesus ist das Wort, nicht am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott und Gott selber ist das Wort halt. Wir dienen dem Wort halt, das ist das Wunderbare. Wir haben das Wort, was für ein Privileg. Wir verstehen das halt. Das macht den Unterschied halt. Da kannst du auch sehen, ist einer Welt oder ist einer, gehört er zu Jesus? Denn das ist die Bedeutung an diesem Buch. Was dieses Buch dir bedeutet, kannst du sehen, gehörst du zu Jesus oder nicht? Ist das wirklich alles für dich? Oder sagst du, naja, nett zu lesen, kann aber auch hier, was weiß ich hier, irgendwelche Märchengeschichte von Grimms oder Tolkien oder sonst irgendetwas lesen. Gar keine. Nein, wir haben das Wort. Das ist exklusiv und wir haben es erkannt. Wir haben es erkannt, weil Jesus uns seinen Geist gegeben hat, dürfen fasten. War nicht unser eigener Intellekt, war Gnadengabe des lebendigen Gottes. Und das vermittelt eben auch der Hohepriester, dass wir diesen Geist haben. Halt Kapitel zuvor, diese drei Kapitel, 14 bis 16, spricht ja von der Gabe des Heiligen Geistes, halt die Ausübung. Das ist das, was die Gemeinde macht, dass sie dann das Wort verstehen kann. Viertes, was der Hohepriester der Gemeinde vermittelt, das ist die Bewahrung vor dem Bösen. Ich habe das eben gesagt, das war im Hohepriesteramt auch so, bei dem Opfer am Yom Kippur. Einer wurde zum Opfer für die Schuld und Sünde gebracht und einer wurde in die Wüste geschickt. Der wurde gar nicht geschlachtet, eben zu diesem Dämon, diesem Wüstendämon, wie man vermutet, Azazel, halt, zum Teufel letztlich zu sagen halt. Aber dann nimmt da schon im hohepriesterlichen Amt, das war, es gibt etwas, was die Gemeinde angreift, das ist das Böse, das ist der Widersacher, das ist schon im Alten Bund so. Und es ist auch zu Zeiten Jesu so, das Böse, das angreift, ihn angegriffen hat bei der Versuchung halt, das immer wieder in dieser Welt wirkt. Und das ist das, was unser Herr und Heiland tut. Er bittet für uns, dass wir bewahrt werden von dem Bösen. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst. Wir bleiben in dieser gefallenen Welt, wo der Widersacher, wo der Teufel der Fürst ist. Aber, dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Das ist etwas ganz Fantastisches halt. Wir leben in einer gefallenen Welt, die böse und schlecht ist. Hier ist nichts anderes als Schlechtigkeit und Schlimmes in dieser furchtbaren Welt. Alles, was gut ist, ist das, was Jesus gibt. Aber die Welt als solches ist schlecht und schlimm und böse, weil sie vom Widersacher regiert wird. Und die Welt ist schlecht und schlimm. Und da haben wir immer wieder auch mit zu tun. Gott sei Dank haben wir einen Schutz. Und den schenkt unser Herr und Heiland Jesus Christus halt. Ich sagte ja, gestern haben wir über Vater Unser gesprochen. Erste Bitte eben, geheiligt werde dein Name. Und die letzte Bitte, bewahre uns vor dem Bösen. vor dem Bösen. Das ist personifiziert. Das ist nicht irgendwie nur, dass wir irgendwie ein Unglück haben, die Treppe runterfallen, sondern der Hoponeros, was da steht, das ist tatsächlich der Böse. Es gibt der Satan, der Teufel, hat so viele verschiedene Namen in der Bibel halt. Es gibt den Bösen. Und da müssen wir keine Angst vor haben, wenn wir bei Jesus sind. Aber den müssen wir vor Augen haben, weil er immer wieder versucht, uns anzugreifen. Und Gott sei Dank haben wir Schutz eben vor diesem Bösen. Warum? Weil unser Hohepriester Jesu das für die Seinen tut, dass er vor dem Vater eintritt und um Schutz vor dem Bösen bittet. Wenn der nicht bitten würde um Schutz, glaubt mir, wir wären heute Abend gar nicht angekommen. Wir hätten unser Leben sehr ganz anders aus, wenn wir nicht Behütung und Bewahrung vor dem Bösen hätten. Ein fünftes, was der Hohepriester vermittelt, ist die Wahrheit. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Wieder, wir kriegen die Wahrheit über das Wort und die Wahrheit ist eben Jesus halt. Und deshalb ist auch der Geist Jesu der Geist der Wahrheit. Ein Kapitel zuvor sagt er, wenn der Geist der Wahrheit kommen wird, wird er euch in aller Wahrheit leiten. Also über das Wort leiten zu dem hin, der eben die Wahrheit ist. Das ist ja dann auch die Frage wiederum in der Passionsgeschichte. Nochmal, das geht alles miteinander. Wenn man diese Konzeption sieht hier, wie gesagt, Geist der Wahrheit, Kapitel 16, Heilige sind der Wahrheit, 17, Pilatus, der dann Kapitel 18 fragt, ja, was ist denn Wahrheit? Er geht um die Wahrheit. Und dann fragt Pilatus, was ist denn jetzt Wahrheit? Na, fragt er Jesus. Und dann ist wichtig, dass eben Jesus die Wahrheit ist. Jesus ist die Wahrheit und das ist uns offenbart. Es gibt eine Wahrheit über allen Wahrheiten. Es gibt ja Wahrheiten unseres Lebens, die materialistischen Wahrheiten. Die materialistische Wahrheit dieser Welt, glauben sie alle, hast du was, bist du was, hast du nichts, bist du nichts. Hast du viel Kohle, geht's dir gut. Das ist einfach die Finanzwahrheit. Ne? Glauben mittlerweile auch die Kommunisten in China. Sind alles Kommunisten, aber in der KP sitzen nur Milliardäre. Ne? Geld macht was aus, materialistische Wahrheit, ne, zu sagen. Politische Wahrheiten, da wird drum gerungen halt. Oh, die einen erzählen, oh, wir müssen Kernkraft abschalten und müssen hier was weiß ich was für Energie machen, kein Gas, kein Öl mehr, wei, oh, wei. Und was alles Wahrheiten sind in der Politik, da sind ja ganze Gazetten gefüllt und Talksendungen. Es wird um die politischen Wahrheiten. Die medizinischen Wahrheiten unseres Lebens. Wie ihr die Zähne zu putzen habt, mit welcher Zahncreme, welchen Zahnzwischenraumbürstchen, welchen Zahnseiden, was weiß ich. Und nicht mal zu reden, wie ihr euch zu ernähren, wie ihr euch zu bewegen habt. Medizinische Wahrheiten halt. Naturwissenschaftliche Wahrheiten. Habt ihr alle in der Schule mitgemacht. Biologie, Chemie, Mathematik, alles gelernt. Alles Wahnsinn halt. Alles voller Wahrheit unser ganzes Leben halt. Aber die Wahrheit ist, das stimmt alles gar nicht. Die Wahrheit ist nicht ein System, was wir lernen können oder wie wir uns ernähren können. Das ist eine Person. Das ist Jesus Christus. Das ist die Wahrheit über allen Wahrheit. Jesus Christus ist der Weg und die Wahrheit. Das ist nicht umsonst, dass dieses Wort bei uns in der Kirche hängt. Er ist die Wahrheit halt nicht. Und das offenbart dir eben Gott selber in Jesus Christus. Aber Jesus bittet darum für die Gemeinde, dass sie in der Wahrheit bleiben, in dieser Wahrheit. Jesus Christus halt. Das ist das Zentrale, das Entscheidende, die Wahrheit. Übrigens, das ist auch entscheidend für eine Lebensführung. Ich habe eben gesagt, stellt euch die entscheidenden Fragen des Lebens halt. Wem gehörst du? Und was ist die Wahrheit deines Lebens? Ja, was ist die Wahrheit deines Lebens? Das ist auch die Frage nach dem Sinn des Lebens. Was ist denn die Wahrheit des Lebens? Ist wirklich die Wahrheit deines Lebens halt, dass du möglichst 90 Jahre lebst bei bester Gesundheit halt und dass du möglichst viel Kohle machst? Nicht? Das ist eine Mischung aus medizinischen, materialistischen Wahrheiten halt zu sagen. Oder ist die Wahrheit deines Lebens Jesus Christus? Was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist Jesus. Das ist ganz wichtig. Und das schenkt Jesus einfach zu sagen halt. Und da sagt er, da sollen sie sich drin heiligen. Nächste, was Jesus bittet für seine Gemeinde, was der wahre Hohepriester ist, die Einheit. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins seien wie wir, um die Einheit. Das ist Jesus etwas ganz Wichtiges. Und ich sage, daraus nehmen wir mit, wenn wir nächste Stunde sprechen über das Priestertum aller Gläubigen halt. Wenn Jesus bittet beim Vater um Einheit, alle, die er ihm gegeben hat, zu sagen, dann ist es etwas ganz Entscheidendes, auch wo wir Einheit leben dürfen. Und das ist für mich immer wieder so etwas Großartiges, Beschenkendes halt. Nicht? Wenn man mit Geschwistern anderer Konfessionen zusammenkommt und darf dann Einheit im Herrn erleben. Über all das Trennende, all das Schwierige hinweg. Ihr wisst ja, ich war letztes Jahr in Paraguay bei Mennoniten und da habe ich evangelisiert. Kann man sagen, ja gut, da gibt es schon ein paar Gemeinden, die laden den Latzel ein. Aber das war ein unglaubliches Zeichen. 500 Jahre ist es her, 1525, haben die Reformierten in Zürich die Mennoniten ersäuft. Das ist ein Startschuss gewesen und gesagt hat, mit denen machen wir nicht mit, die bringen wir alle um. Und dann ist ein halbes Jahrtausend später, dann sagen die, wir laden einen reformierten Bruder ein, das sind ja Menschen, die auch dem Frieden Einheit zu sagen. Man könnte ja sagen, ja, an so einem Jubiläum, wo wir dran denken halt, nicht, was unseren Vorfahren Schlimmes angetan worden ist, zu sagen halt, also da bitte nur nicht mit denen, die uns das angetan haben. Nö, aber die sagen, wir sind ja eins im Glauben. Komm mal hier runter, mach mal. großartig, sowas zu erleben, einfach das zu erleben, eins in Jesus Christus zu sein, diese Gemeinschaft zu haben mit anderen Brüdern und Schwestern, zu erleben. Ich sage das auch, wir waren vor, weiß nicht, 12 Jahren, 13 Jahren in Israel, da waren wir am See Genezareth bei den Benediktinern und da sagt der Benediktinerpater, ja, was interessiert uns Rom? Wir sind doch Brüder in Jesus Christus. Ihr habt alle eingeladen zum Abendmahl, wir nehmen auch unter beiderlei Gestalt halt zu sagen, Gemeinschaft im Herrn halten. Und dann hält er noch eine Predigt, die eine der 5 besten Predigten gewesen, die ich je in meinem Leben gehört habe. Unfassbare Stärke, eins in Jesus Christus, selbst über eine Konfessionsgrenze hinweg, wo du sagst, kannst du ja nicht gehen, du kannst ja nicht, wenn du auf Israel reist, bis sonntags in den Gottesdienst zu den Benediktinern gehen. Als wir dann mit der Freizeit fertig waren, war so eine Abschlussrunde hier so, alle 40 Teilnehmer wurden gefragt, was war denn das Großartigste? Großartigste war der Gottesdienst, den wir damit erlebt haben. Alles andere, was wir gesehen haben, Jerusalem, Spitze, aber das war das Beste. Einheit in Jesus Christus, und das ist etwas auch Wichtiges. Nochmal, geht es nicht darum, dass wir irgendwelche Dinge bügeln. Ich streite mich gerne auch theologisch über richtige Erkenntnisse. Aber wichtig ist, wenn einer ein Bruder ist, eine Schwester im Herrn, dass wir Einheit auch leben halt. Das ist Jesus auch wichtig. Die zu ihm gehören, seine Kinder, ja, dass die wirklich auch als Geschwister leben, das ist so wichtig. Das 7., worum Jesus hier bittet und was Privileg der Gemeinde Jesu ist, ist die Heiligung, die wir bekommen. Ich habe ja am Sonntag gesprochen über Heiligung, die so wichtig ist, nicht, dass wir Umgang mit dem Heiligen haben sollen halt und Heiligen untereinander. Und da bettet Jesus drum halt, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Also wenn wir geheiligt werden wollen, brauchen wir die Bibel, ohne die geht es letztlich nicht. Und dann sagt er, ich habe mich selbst für sie geheiligt in der Wahrheit. Also das ist das, was Herr Jesus für uns ist. Er ist für uns gemacht, so heißt es im Korintherbrief, für die Heiligung, dass wir den Kontakt mit Jesus haben. Und da bittet er den Vater, sagt, nimm mein Opfer, mein Heiligungsopfer an, das ich erbracht habe, stellvertretend für ihre Heiligung. Wir könnten nicht den Heiligen Geist haben, wenn der Gott uns selber ihn nicht gegeben hätte. Und wenn er nicht uns Vergebung geschenkt hätte, dann würden die Sünden alles blockieren. Aber das hat eben Jesus in seinem Heiligungswerk am Kreuz getan. Und wenn wir jetzt in der Passion sind, nochmal denken an Kreuz und Auferstehung, dann wollen wir das immer wieder auch vor Augen haben. Das hat der Heiland für uns getan halt. Und da können wir uns nur drunter stellen unter das Blut des Heilandes Jesus Christus und dann die Heiligung in Anspruch nehmen. Und ein 8. und letztes, was der Heiland schenkt und was er für seine Gemeinde erbittet halt und was er dann auch dadurch dann zur Wahrheit wird, ist die Herrlichkeit. Vers 1 bis 5 heißt es hier, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche, denn du hast die Macht gegeben über alle Menschen, damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Und dann heißt es zum Schluss des hochpriesterlichen Gebetes, und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Das ist Herrlichkeit in Jesus zu sein halt, dass er uns die Herrlichkeit gibt, die er beim Vater hat, die er wirkt hat durch sein Opfer, damit wir die Herrlichkeit haben und werden sie in Vollendung erleben, wenn wir in die Herrlichkeit eingeben, eben in der Gemeinschaft mit dem Herrn, wenn wir sterben werden und dann ins himmlische Jerusalem gehen, wo wir die Vollendung erleben. Aber schon hier dürfen wir so ein Stück weit Vorgeschmack eben in der Gemeinde Jesu erleben halt, weil er uns das nämlich schenkt, eben ein Stück weit Herrlichkeit von dem, was er tatsächlich für uns ist. Und wenn wir an Karfreitagabend mal miteinander feiern, so ist das eben ja immer nicht nur ein Gedächtnismahl an seinen Opfertod, sondern es ist ja auch eine Vorwegnahme dessen, was eines Hochzeitsmahles Lammes sein werden, wenn wir die Herrlichkeit in ganz anderer Weise schmecken werden, einfach die uns erwirkt worden ist durch das Blut und durch den Leib unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. So, 2 Minuten überzogen, aber fast Punktlandung, das zum hohepriesterlichen Gebiet und eben zum hohepriesterlichen Dienst unseres Herrn und Heilandes, was er uns gibt. Nächste Woche, wie gesagt, ist dann Abschluss dieser Bibelstundeneinheit zum Priestertum. Dann werden wir sprechen über das, was es heißt, dass die Gemeinde Jesu Christi besteht eben als Priestertum aller Gläubigen. Was das bedeutet, ganz spannend halt da einfach auch nochmal drauf zu gucken. Ich möchte zum Abschluss gerne mit uns beten. Ja, lieber und Heiland, wir können immer wieder nur staunend stehen vor deinem priesterlichen Dienst, den du für uns getan hast auf Golgatha. Dass du nicht nur das Opfer gebracht hast, sondern dass du für uns zum Opfer geworden bist. Dass du fürbittend beim Vater für uns einstehst, Herr. Dass du uns segnest, dass du dich gegeben hast, Herr. Wir können dich darüber nur loben und preisen. Wir wollen dir Dank sagen, dass wir darüber jetzt noch einmal in dieser Passionszeit in besonderer Weise haben nachdenken dürfen. Ich möchte dich bitten für die Geschwister, die hier gewesen sind, die zugeschaltet gewesen sind, Herr, dass du jedem Einzelnen nachgehen wollest mit dem einfach, was in deinem Wort steht und das, was jeder Einzelne zu hören hatte, dass er das annimmt und auch umsetzt für sein Leben. Wir wollen dich bitten für uns als Gemeinde, dass du uns immer wieder heiligen wollest in dir, dass du uns immer wieder stärkst in dir und in deinem Wort, Herr, und dass du uns immer wieder gebrauchen wollest, dass wir dieses dein Wort weitergeben in die Welt hinein, die ohne dich und dein Wort verloren ist. Möchte ich bitten für jeden Einzelnen, der jetzt heute Abend hier im Gemeindesaal ist, auch für jeden Einzelnen, der zugeschaltet ist, um dein Mitgehen. Du weißt um die kleinen und die großen Probleme, Herr. Du weißt um das, was uns Sorgen macht. Danke, dass wir dein Eigentum sind, Herr, und dass wir uns nicht zu Sorgen brauchen, sondern dass wir es abgeben dürfen und können bei dir und dass du dich um alles kümmerst. Und so wollen wir am Ende dieses Abends eins werden in und mit dem Gebet, Herr, das du uns selber zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Wir verabschieden uns von den Geschwistern im Internet. Seid Jesus anbefohlen. Tschüss.